Sprüche 13, Vers 12 sagt, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch, aber ist ein Baum des Lebens. Dieser Vers war mein Lieblingsvers, als ich ein bisschen jünger war. Damals habe ich große Augen für meine Frau, aber sie war damals nicht meine Frau, nicht meine Ehefrau, für Jody. Ich habe große Augen für Jody gehabt. Ich habe auch eine große Hoffnung gehabt. Ich habe einen großen Wunsch gehabt. Ich habe auch einen großen Plan gehabt. Aber dieser Plan hat nach meiner Meinung ewig gedauert, bis zu dem Tag, wo ich die Frage stellen durfte, möchtest du, willst du, marry me, habe ich gesagt. Und ich verstehe auch im Leben, wir alle kennen diese Erfahrung, nicht, dass wir alle schon diese Frage gestellt haben, aber wir verstehen im Leben, wie wir Wünsche haben, wie wir Pläne haben, wie wir sogar große Hoffnungen haben für die Zukunft und wir warten müssen. Und ich verstehe auch, in diesem Buch haben wir allgemeine Wahrheiten, die uns super hilfreich sind. Und wenn der Bibel sagt, dass diese Hoffnung, wenn wir nicht bekommen, was wir haben möchten oder was wir hoffen, dann werden wir auch ein Herz haben, das krank ist. Wir werden in dieser Umstände werden wir leiden. Aber heute möchte ich auch euch durch eine Bibelstelle, durch einen Text leiten von Markus 2, wo wir auch in diesem Text sehen werden, dass wir doch eine große Hoffnung haben. Und diese Hoffnung ist größer als alle kleinen Hoffnungen, die wir im Leben haben. Und wenn wir diese Hoffnung, wenn wir diese Botschaft richtig verstehen, dann sollen wir auch, oder ich hoffe, heute zwei Einstellungen mitzuteilen. Und dass durch diese zwei Einstellungen, Herzenseinstellungen, dass wir auch durch die Seiten ziehen könnten. Dass wir immer noch durch diese Zeiten, wo wir im Leben sagen, ich leide, mein Herz ist krank. Aber durch Jesus und diese Botschaft, die wir von Markus 2, 1 bis 12 hören werden, durch Jesus können wir so eine große Hoffnung haben, dass wir Kraft an ihm bekommen, durch das Leben zu rennen, was auch nicht uns immer einfach ist. Lasst uns den Text anschauen von Markus 2, 1 bis 12. In diesem Text werden wir sehen, dass ein Gelähmten geheilt ist. Und er hat tatsächlich bekommen, was er bekommen möchte, aber er hat auch viel mehr bekommen. Und das möchten wir auslegen von dem Text. In Markus 2, ab Vers 1 lesen wir, und nach etlichen Tagen ging er, das heißt Jesus, wir reden immer noch über Jesus hier, ging er wieder nach Kapernaum, und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen könnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welche der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünde sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser, solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünde vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim.
Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alles erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen.
Wir haben schon einiges gesehen im Markus-Evangelium. Sogar wenn Markus seine Geschichte sehr aktionsvoll geschrieben, wo wir viele Sachen von Jesus sofort haben, sogar sehen wir das Wort sofort im Text, wir möchten ein bisschen Zeit nehmen, durch den Text zu arbeiten. Und hier sehen wir, dass Jesus im Text, im Kontext hier, dass Jesus schon einige geheilt hat, dass einige krank waren und dass er die Heilung gebracht hat, die sie brauchen. Wir haben auch gesehen im Kontext von Kapitel 1, dass Jesus auch die Autorität hat, nicht nur über Krankheiten, aber auch über Dämonen, dass er auch fähig ist, Dämonen auszutreiben. Und in dieser Sachen zeigt uns Jesus und zeigt Markus uns hier im Evangelium, dass Jesus eine bestimmte göttliche Autorität hat. Und dass Jesus unsere erste Autorität sein soll. Und wir mögen Jesus mit vollem Herzen folgen. Und dann sehen wir auch aber, dass Jesus zu einer gesagt hat, redet nicht über, was wir hier gemacht haben, dieser Heilung. Aber dieser Mann hat nicht gehorcht, er ist überall gegangen und er hat geteilt. Er hat gesagt, hier ist, was Jesus gemacht hat. Und alle, die in Kapernaum waren, sind zu Jesus gekommen. Erinnert ihr euch, dass wir durch diese Bibelstellen gearbeitet haben? Und sogar Simon hat auch gefragt oder zu Jesus gesagt, jedermann sucht dich in Kapitel 1, Vers 37. Aber Jesus in Vers 38 spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orten gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und treibt die Dämonen aus. Aber in Kapernaum war es unmöglich, für Jesus das Wort zu predigen. Und wir haben auch hier bei der Steingemeinde mindestens versucht zu lehren und betonen, dass Jesus zur Welt gekommen ist, nicht alle Krankheiten wegzunehmen. Das ist nicht das Hauptziel Jesu. Das Hauptziel ist, Gottes Wort zu geben, das Evangelium zu predigen. Und in dieser Weise war es unmöglich für Jesus, weiterhin zu predigen, weiter in diesem Dienst zu gehen. Deshalb ist er ausgetreten, ist er zu anderen Orten gegangen, in den kleinen Dörfern einfach das Wort weiterzugeben. Aber nach, was wir in Vers 1 lesen und Kapitel 2, nach etlichen Tagen, wir sind uns nicht sicher, wie lang es gedauert hat, einige Tage, es war ein bisschen Zeit. Und was hat Jesus gemacht? Er ist zurückgegangen nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, und wir sind auch nicht sicher, was für ein Haus wir hier haben, Vers 1, ich kann mir vorstellen aber, dass sie auch in dem Haus von Petrus waren, weil wir auch im Kontext gesehen haben, dass nach dem Gottesdienst in der Synagoge, dass Jesus, Simon, das heißt Petrus auch, und ein paar anderen sind zum Haus von Petrus gegangen. Und dort haben sie die Schwiegermutter von Petrus gefunden und sie war krank. Und dort hat Jesus sie geheilt. Und es kann sein, dass sie zurück zu diesem Haus kamen. Und was ist hier passiert? Es war so ruhig und gechillt. Sie haben nichts zu tun tatsächlich. Sie sind einfach zum See gegangen und sie haben geangelt, Fische zu fangen. Und es ist nicht, was wir in der Geschichte lesen. In Vers 2 lesen wir ganz klar und deutlich, dass da versammelten sich sogleich viele, nicht nur einige, nicht nur ein paar, es war keine kleine Gruppe, sammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Ich habe auch mir gedacht, hier bei der Eckstein-Gemeinde, vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Hier vielleicht im Raum haben wir ein bisschen Platz, aber durch den Gang hier haben wir keinen Platz. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Zeit vor der Tour beim Haus war es auch so. Alle waren so eng zusammen und niemand konnte rein. Es war Full House. Es gab keine Gelegenheit, durchzukommen. Und ich kann mir auch vorstellen, nicht, dass wir im Text lesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele da waren und haben daran gedacht, früher als Jesus hier war, hat er alle geheilt. Er hat Wunder gemacht. Und vielleicht waren immer noch ein paar krank hier in dieser Gruppe, in dieser Menge. Und vielleicht haben sie auch gedacht, lasst uns nah dran, lasst uns zu Jesus gehen, damit wir auch entweder diese Heilung bekommen könnten oder vielleicht damit wir auch sehen können, was Jesus macht. Ich möchte auch diese Wunder sehen. Es war sehr beschäftigt da beim Haus. Aber Jesus, und ich werde nicht so viel hier heute sagen, aber was hat Jesus oder was zeigt uns Markus? Dass Jesus als Priorität hat. Er hat nicht nur geheilt, aber hier in Vers 2, und er, das heißt Jesus, verkündigte ihnen das Wort. Das war, wie wir schon gesagt haben und wie wir oft betonen werden, als wir durch Markus arbeiten, die Priorität Jesus war nicht zu heilen, sondern das Wort zu geben, damit Menschen errettet werden. Das war die Priorität, das werden wir auch ein bisschen mehr hier heute sehen, das haben wir schon gelehrt und das soll immer vor uns bleiben. Es ist nicht der Fall, dass Jesus zur Welt gekommen ist, um mein Leben zu verschönern. Jesus ist nicht zur Welt gekommen, damit ich auch hier in Berlin wohnen darf und dass ich ein schönes Leben haben darf und dass alles mit Jesus besser wird. Ja, natürlich, das Leben ist besser mit Jesus. Ich würde immer sagen, es ist am besten, Jesus kennenzulernen. Aber vielleicht kurz als Randnotiz. Es ist vielleicht einfach für viele, anzufangen zu predigen, dass das Evangelium hat etwas zu tun mit einem besseren Leben. Viele machen das sogar in den Gemeinden hier in Deutschland. Und sie versuchen zu predigen, hey, komm zu Jesus, versuch mal Jesus zu probieren, weil er mich errettet hat. Ja, das betonen wir auch, aber er hat mein Leben verbessert. Und wir meinen nicht hier von der Bibel, wir werden nicht sagen, komm zu Jesus, um einfach ein besseres Leben zu haben. Und das war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, und das haben wir auch hier gesagt, sein Ziel war, das Wort, das Evangelium zu predigen, damit Menschen, die Sünder sind, verstehen könnten, wie ein Gott, der vollkommen ist, ein Gott, der gerecht ist, wie wir als Sünder vor ihm eines Tages stehen dürfen, ohne dass wir sterben für Ewigkeit. Diese Botschaft hat Jesus verkündigt. Das war sein Hauptziel. Aber viele, was wir auch durch das Evangelium sehen werden, viele sind zum Jesus zu kommen, um etwas zu erfahren, um etwas Schönes zu anschauen oder etwas zu bekommen. Hier in dieser Gruppe, vielleicht waren einige dort, die einfach gedacht, wir möchten etwas Schönes hier. Aber schau mal bitte in Vers 3. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Krankheit dieser Mann gehabt hat. Aber offensichtlich kann er sich nicht bewegen. Es war unmöglich zu gehen. Deshalb haben hier laut dem Text 4 Männer ihm gebracht. Sie haben ihn getragen. Und Vers 4. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm, zu Jesus, herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Legematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Markus hat das sehr schnell geschrieben. Es gibt nicht so viele Worte hier im Text. Aber ich kann mir vorstellen, das war etwas nicht Einfaches. Nicht, dass sie damals Häuser gehabt haben, wie wir jetzt hier in Deutschland haben, mit Dachziegel, wo das Dach sehr fest ist, wo wir viel Schnee sogar haben könnten auf dem Dach und wir sagen, kein Problem, nichts kommt rein. Aber damals haben sie auch Häuser gebaut mit einem Dach, das flach war. Und es gab bei vielen Häusern damals auch Treppen, wo man hochklettern, hochgehen kann auf das Dach. Und oben haben sie Zeit verbracht in der Sonne, vielleicht haben sie auch dort gegessen, ab und zu. Und es war möglich, aufs Dach zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, Markus hat nicht so viele Infos für uns aufgeschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Haus so gebaut war. Die Männer sind einfach hochgegangen, die Treppen hoch, mit dem Gelähmten auf diesem Dingsdebums. Die sind hochgeklettert und das Dach war von Balken gemacht, mit nicht Fliesen, sondern ein Typ von Ziegeln und Matsch überall. Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach anfangen haben, alles wegzubrechen. Aber könnt ihr auch vorstellen, während des Gottesdienstes, als Jesus gepredigt hat, dass oben in der Decke, sie haben angefangen, ein bisschen vielleicht Staub zu sehen. Und sie haben gedacht, ah, vielleicht einige sind oben und die Last ist einfach zu schwer. Aber ein paar Minuten später gibt es ein Loch in der Decke. Und sie haben gedacht, wird Jesus etwas hier sagen? Und er hat einfach gepredigt. Und könnt ihr auch vorstellen, nicht, dass wir alles hier im Text sehen, aber ein Mann, ein Gelähmter, der nicht gehen kann und vielleicht auch die Arme nicht nutzen kann. Wie werden sie, diese vier Männer, ihm durch das Dach herablassen? Wie kann man das machen? Sie sollten, nach meiner Meinung, nicht nur ein Loch haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach vielleicht ein Loch gemacht haben, wo sie diesen Mann einfach geradeaus fallen gelassen haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein riesig Loch, vielleicht sogar ein paar Meter breit, mal 80, 90, wie ein Bett oder Matratzen, die wir jetzt kennen. Und sie haben ihn heruntergelassen. Es war doch eine Arbeit. Aber es ist auch erstaunlich, dass hier im Text wir lesen, nicht, dass es nicht passiert hat, aber wir lesen nicht, dass einige in der Gruppe hat gesagt, warte mal, etwas ist los hier. Aber sie haben diesen Mann zu Jesus gebracht und hier haben wir vielleicht eine Gelegenheit, noch ein bisschen zu sagen, eine Randnotiz zu machen, diese Notiz ist nicht der Hauptpunkt vom Text. Aber wir sollen auch hier lesen und sehen, wow, was für Freunde dieser Gelähmte gehabt hat. Der Schwerpunkt hier liegt auf Jesus. Und wir möchten, wenn wir durch diesen Text lesen, möchten wir auch Jesus sehen. Wir möchten Jesus kennenlernen, aber wir können vielleicht 2 Minuten nehmen, einfach durch diese oder ein bisschen über diese Freunde zu reden. Der Text sagt uns nicht viel, aber wir sehen hier auch in Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Diese Freunde, diese 4 Männer, die diesen Mann getragen haben, sie haben so ein Eifer für Jesus und sie haben so eine Liebe für den Freund gehabt, dass sie nicht gesagt haben, als sie zum Haus kamen, sie haben nicht gesagt, oh, beschäftigt heute, es ist zu schwer. Sie haben nicht gesagt, mein Freund, er braucht Jesus. Aber heute gibt es keine Gelegenheit. Vielleicht morgen. Morgen werden wir versuchen. Oder vielleicht übermorgen, aber es gibt immer noch nächste Woche. Nein, sie haben gesagt, dieser Mann, er braucht Jesus. Und wir werden alles machen. Sie haben sogar das Dach abgedeckt. Sie haben einen Teil vom Dach weggenommen, um diesen Freund zu Jesus zu bringen. Und ich verstehe auch im Leben, dass wir alle beschäftigt sind. Wir haben hier betont, sogar durch Markus' Evangelium, wie wichtig es ist, dass wir Jüngerschaft praktizieren. Wir haben auch hier in der Gemeinde gelehrt, wie wichtig es ist, dass wir alle dienen, nicht nur in der Tat, aber auch im Wort, dass wir die Wahrheit miteinander reden. Wir haben auch gesagt hier in der Gemeinde, dass Gott nicht uns als Leiter oder nicht uns als seine Gemeinde, aber Gott hat eine Erwartung, laut Hebräerbrief 5 und 6, dass wir alle in der Gemeinde, dass wir fähig sind zu lehren. Gott möchte, dass Gott uns die Wahrheit gibt und dass wir auch in der Lage sind, diese Wahrheit weiterzugeben. Und eine Frage, die wir uns stellen könnten, ist, wie sieht 2018 aus? Seitdem oder seit den Predigten, wo wir schon Jüngerschaft betont haben, wo wir schon gesagt haben, dass es nötig ist, dass wir das Evangelium weitergeben, sogar in einer Predigt habe ich gesagt oder habe ich empfohlen, nur als eine Idee, dass wir sogar eine Liste machen von Freunden, die wir haben. Es gibt einige Freunde, die das Evangelium niemals gehört haben. Und wie können wir diese Freunde zu Jesus bringen? Vielleicht ein bisschen mehr über Gott zu reden. Ich habe auch gesagt, von dieser Liste können wir auch eine Gruppe von Menschen haben, mit denen wir vielleicht über Gott ein bisschen gesprochen haben, aber nie das Evangelium tatsächlich darüber gesprochen haben. Dann was können wir hier machen mit denen? Können wir die ein bisschen weiterführen zum Evangelium? Und es gibt auch vielleicht eine Gruppe auf dieser Liste von Freunden oder Freundinnen, wo wir schon das Evangelium erklärt haben. Und vielleicht ist diese Person noch nicht zum Glauben gekommen. Gibt es Gelegenheiten dieses Jahr? Gibt es Gelegenheiten diesen Monat? Gibt es sogar Gelegenheiten diese Woche, wo wir auch so ein Freund sein können und könnten, dass wir ein bisschen mehr versuchen oder wo wir versuchen, unsere Freundin zu Jesus zu bringen. Dieser Punkt ist nicht der Hauptpunkt der Bibelstelle heute, aber ich möchte ein bisschen, und ich mochte ein bisschen Zeit nehmen, einfach uns zu erinnern, sogar wenn wir dieses Beispiel sehen, wie schön es ist und wie Gott wohlgefällig es ist, wenn wir versuchen, das Evangelium zu verkündigen und auch Jüngerschaft zu praktizieren. Wir haben eine ganze Reihe von Predigten für euch diesen Sommer über Jüngerschaft, deshalb werden wir nicht so tief gehen, aber eine kurze Erinnerung. Diese Freunde haben alles gemacht, um diesen Freund zu Jesus zu bringen. Und in Vers 5 lesen wir: Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünde sind dir vergeben. Aber dieser Satz, in dieser Stelle sollen wir auch denken, was ist hier los? Was wir von Jesus gesehen haben, soweit hier im Markus-Evangelium, ist, dass er heilt. Jesus ist fähig, diese Krankheiten wegzunehmen. Und hier haben wir einen Mann und er braucht Hilfe. Er kann nicht gehen und er braucht Heilung. Und jetzt, Jesus sagt zuerst, deine Sünde sind dir vergeben. In dieser Weise, sogar wenn wir wissen von der Geschichte, dass dieser Mann auch die Heilung bekommt, die er möchte, ich möchte auch eine Minute verbringen, darüber zu sprechen, was wir machen können und sollen von diesem Text und auch von anderen Texten, wenn wir unsere Hoffnungen nicht bekommen. Ganz am Anfang hier, der Text sagt nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ganz am Anfang alle haben gedacht, okay, ihm ist vergeben, das ist schön, aber wir haben andere Erwartungen gehabt. Wir haben andere Wünsche, wir haben andere Pläne. Wir möchten, dass er die Heilung bekommt, dass er heiligt ist. Und das haben wir nicht gesehen. Oft beten wir, oft haben wir Hoffnungen. Oft beten wir, dass Gott uns heilt. Oder oft beten wir, dass Gott unsere Umstände verändert. Und oft beten wir, dass Gott eine Beziehung verbessert. Und oft antwortet Gott unsere Gebetsanliegen mit einer positiven Antwort. Gott ist so gnädig und Gott ist so hilfreich. Und er arbeitet um unseren Willen. Er hilft uns. Aber es kann auch sein, dass Gott etwas verweigert. Er gibt uns nicht, was wir hoffen, erwarten und so weiter. Und was sollen wir dann sagen? Wir haben das schon, in meiner letzten Predigt habe ich schon angefangen zu erklären, dass sogar wenn wir nicht bekommen, was wir möchten hier auf der Erde, dass sogar in dieser Stelle, wenn wir sehen, dass diesem Mann vergeben ist und wenn wir verstehen auch, dass wir vergeben sind oder dass uns vergeben ist, dann können wir auch eine Hoffnung haben, die größer ist als was wir hier auf der Erde haben. Und ich verstehe auch, dass einige von uns, wir leiden. Einige von uns sind krank. Einige von uns haben schwere Zeiten im Leben oder Schwierigkeiten im Leben oder Anfechtungen im Leben. Dann möchte ich auch kurz die Frage stellen und vielleicht antworten, warum schickt Gott uns diese Umstände? Wenn wir schon gesehen haben in Markus 1 und hier jetzt in Markus 2, dass Jesus fähig ist und dass Jesus auch die Autorität hat, uns zu heilen und unsere Umstände zu verändern. Und wenn er das nicht macht, was sollen wir denken? Was ist die Wahrheit? Was sollen wir für eine Herzenseinstellung haben? Lasst uns 2. Korinther 12 aufschlagen. In 2. Korinther 12 werden wir eine Bibelstelle sehen von Paulus. Vielleicht kennt ihr schon diese Bibelstelle. Eine Bibelstelle, die uns zeigt, wie und warum Gott schwere Zeiten im Leben nutzt. Es ist nicht der Fall, dass der Gott, dass unser Gott gemein ist. Es ist nicht der Fall, dass er gut ist und fähig ist, uns zu heilen oder unsere Umstände zu verändern oder unsere Beziehungen zu verbessern. Und Gott sitzt im, es ist nicht der Fall, dass Gott sitzt im Himmel und er sagt, ja, aber ihm helfe ich nicht. Und ihr helfe ich nicht. Ich bin müde. Gott sagt nicht, ich habe nicht die Zeit, ihm zu helfen. Sogar wenn wir beten mit Eifer und wir warten auf Gott und wir sagen, bitte, Herr, hilf mir. Nimm diese Umstände, nimm diese Beziehung, nimm diese schwierige Zeit weg, bitte. Wenn Gott das nicht macht, dann hat er auch einen Plan. Und in 2. Korinther 12, Abvers 3, lesen wir ein bisschen vom Leben von Paulus. Und ich werde ein bisschen mehr lesen, als was wir hier vielleicht in Vers 7 sehen werden. Aber ab Vers 3 haben wir ein bisschen Kontext. Und ich weiß, hat Paulus geschrieben, von dem betreffenden Mensch, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht. Gott weiß es. Dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen, aber will ich mich nicht rühmen, als nur meine Schwachheiten. Und wer hat das geschrieben? Paulus. Und in der letzten Predigt auch von mir habe ich nicht gesagt, dass Paulus in Apostelgeschichte auch die Fähigkeit gehabt hat, zu heilen. Er hat anderen geheiligt. Petrus hat das gemacht, Jesus hat das gemacht, Paulus hat das gemacht, aber er hat hier geschrieben, ich bin schwach und ich werde über meine Schwachheiten reden. Es war nicht der Fall, sogar als Apostel Jesu Christi, es war nicht der Fall, dass er einfach sagt, ja, ich wünschte, dass sie weg waren und puff, sie waren weg. Vers 6, zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, was als er an mir sieht oder von mir hört. Und in Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, würde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fausten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich verstehe auch, im Leben in einer 1. Mose 3 Welt, in der wir wohnen, werden wir verzweifeln, werden wir Enttäuschung erfahren, werden wir Krankheiten bekommen und haben, werden wir auch verletzt sein. Und der Tod Alle diese Sachen sind durch die Sünde in die Welt gekommen. Sogar in 1. Korinther 15, Vers 22 lesen wir, denn gleich wie in Adam alle sterben. So ist das Leben hier auf der Erde. Wir werden sterben. Und hier kommen wir zu der ersten Einstellung, die uns super hilfreich ist, wenn wir das Leben verstehen möchten. Wir müssen erkennen, dass Jesus uns gibt, was wir wirklich brauchen. Und das heißt die Errettung. Erkenne, dass Jesus dir gibt, was du wirklich brauchst. Die Errettung. Sogar wenn Paulus hier in 2. Korinther geschrieben hat, ich habe so viele wunderbare Sachen gesehen. Ich bin sogar zum Himmel gegangen. Aber sogar wenn alle diese schönen Gelegenheiten möglich sind, komme ich zurück zu dem Punkt, wo ich sage, meine Schwachheiten hier auf der Erde sind Grund dafür, dass ich ruhme. Es ist nicht nur okay, aber wir verstehen, dass wir schwach sind. Und die Erwartung, die wir haben, die Einstellung, die wir haben, ist nicht das, oh, ich soll stark sein. Oder alle meine Schwachheiten hier im Leben müssen weggehen. Die große Hoffnung, die wir haben, ist, dass Jesus gibt uns, was wir brauchen. Die Errettung. Uns ist vergeben. Und wenn wir verstehen, dass die Errettung unsere Priorität ist, dass Jesus sogar, wenn er fähig ist, was wir hier in dieser Geschichte sehen werden, er ist fähig zu heilen. Aber wenn wir beten, Herr, heilig mich bitte, und es passiert nicht, sogar zu dem Punkt, dass ich sterbe, dann werde ich nicht sagen, Gott hat versagt. Ich werde nicht sagen, Gott ist nicht fähig. Ich werde auch nicht ins Depression gehen und denken, 30, 40, 50, sogar 95 Jahre auf die Erde waren mir schwer. Ich werde nicht sagen, jetzt Depression. Wir werden weiterhin schauen zu dieser Hoffnung der Rettung und sagen, sogar wenn das Leben schwer ist, wir verstehen und wir glauben, dass Jesus gibt uns, was wir tatsächlich brauchen. Und in dieser Geschichte sehen wir in Vers 5, dass Jesus es klar gemacht hat, dass er nicht zur Welt gekommen ist, hauptsächlich zu heilen, sondern um Sünde zu vergeben. In Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Herzenseinstellung verändert dein Leben. Wenn wir verstehen, dass diese Hoffnung der Rettung, die wir haben, die Priorität ist, nicht mehr als Jesus, aber die ist die Hoffnung, die wir haben, dann werden wir auch sagen, was Paulus für uns aufgeschrieben hat. Ich verstehe, dass wir auch in 2. Korinther sind, können wir ein paar Seiten blättern zum 1. Petrus 1. 1. Petrus 1. Und ich möchte, dass wir alle diese Bibelstelle anschauen. 1. Petrus 1, ab Vers 3. Diese Einstellung kommt nicht von mir, nicht von Nick. Diese Einstellung kommt auch nicht von Markus, nur von Markus. Diese Einstellung kommt nicht von Paulus, aber auch von Petrus und hauptsächlich von Gott, der die Bibel aufgeschrieben hat. In 1. Petrus 1, ab Vers 3, hat Petrus aufgeschrieben, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit, und was lesen wir hier im Text? Nicht, dass er uns geheilt hat, nicht, dass er unsere Schwachheiten weggenommen hat, dass er unsere Anfechtungen weggenommen hat, aber der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Und wie hat er das gemacht? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem, und hier ist die Hoffnung, die wir haben, aufgeschrieben von Petrus, Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwecklichen Erbe. Das hört sich gut an, nicht wahr? Und wo ist das Erbe? Hier hat Petrus geschrieben, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das heißt, dass mein Schatz, was ich wirklich brauche im Leben, ist nicht hier auf der Erde gelagert. Zum Beispiel die Traumarbeitsstelle, das Auto, das ich haben möchte, das Haus oder Erfolg im Leben oder vielleicht Anerkennung. Aber wie können wir ausharren, bis zum wir dieses Erbe erreichen? Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gut, und wie sollen wir nun reagieren? Vers 6. Dann werdet ihr euch jubeln und freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig sein in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewahrung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und hier ist die große Hoffnung, die wir haben. Jesus ist zur Welt gekommen, damit wir diese Rettung der Seelen erfahren können. Und diese Errettung werden wir erfahren in der Zukunft. Aber was hat auch Petrus für uns aufgeschrieben? Das Leben, das wir jetzt wohnen, manchmal wird gut sein und manchmal werden wir leiden. Manchmal werden wir uns, oder er hat tatsächlich gesagt, wir sollen uns immer freuen. Wir werden uns freuen, weil wir verstehen, dass wir eine große Hoffnung haben, dass wir errettet werden in der Zukunft, dass wir Ewigkeit mit Jesus verbringen dürfen. Aber durch das Leben, wenn wir denken, dass uns gut geht, dann freuen wir uns auch. Aber auch werden wir Zeiten haben, wo wir sagen, wir sind traurig und wir sind tatsächlich traurig. Ich meine nicht, dass wenn das Leben schwer ist, wir sagen einfach, kein Problem, Katze ist gestorben, wuhu, Hund ist gestorben, puh, kein Problem, das Auto funktioniert nicht, ja, Party. Das sagen wir nicht, wenn das Leben, diese Beispiele sind klein, aber ich sage nicht, dass wenn das Leben schwer ist, wir sagen, das Leben ist nicht schwer. Das Leben ist schwer. Paulus hat geschrieben, ich habe Schwachheiten. Ja, wir sind schwach. Aber durch diese Einstellung, wenn wir verstehen, dass unsere Rettung die große Hoffnung ist, die wir haben, dann diese Tiefpunkte im Leben nehmen diese Hoffnung nicht weg, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Und das Leben, uns geht es besser und schlechter und besser und schlechter. Aber wir jagen nach Jesus, nach diesem Ziel. Und in dieser Weise, durch diese Einstellung, werden wir immer freuen, weil wir verstehen, ob wir bekommen, was wir haben möchten oder nicht, dass Jesus unsere Hoffnung ist und dass wir rennen nach der Errettung der Seelen. Dann haben wir aber ein paar andere Schauspieler hier im Text, in Vers 6. Diese vier Männer, die den Gelähmten mitgebracht haben, sie haben geglaubt. Und durch Glauben hat Jesus gesagt, deine Sünde sind dir vergeben. Aber in Vers 6, es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Obwohl Jesus Gott ist und was wir hier im Markus-Evangelium schon gelernt haben, Jesus ist von Gott, dem Vater, bestätigt in seiner Taufe. Markus hat uns gesagt, dass Jesus göttliche Autorität hat, indem er lehrt, indem er heilt, indem er Dämonen austreibt. Aber etliche, sogar wenn alle diese Wunder geschehen sind, es gibt etliche, die nicht glauben, dass Jesus Gott und Retter ist. Sogar wenn die hier sind, die Schriftgelehrten, gehört haben, alles, was Jesus gemacht hat. Sogar wenn sie hier sehen werden in diesem Moment, dass Jesus heilen kann, werden sie immer noch nicht glauben. Sogar wenn sie vielleicht an diesem Tag das Evangelium gehört haben, als Jesus mit Autorität sprach, haben die Schriftgelehrten diese Männer nicht geglaubt. Und wir müssen auch verstehen, wenn wir durch diesen Text arbeiten, sogar wenn wir diese große Hoffnung haben, sogar wenn wir diese Einstellung haben, dass meine Rettung ist meine große Hoffnung, wenn wir versuchen, diese Botschaft weiterzugeben, zu verkündigen, dann werden wir auch verstehen, dass wenn wir das Wort auch sprechen, einige werden nicht glauben. Das ist, was Jesus uns auch gelehrt hat in Lukas 12, 51. Ich werde diesen Text einfach kurz vorlesen. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit zweien und zwei mit dreien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Ich meine nicht, dass Jesus Unfrieden stiftet. Wir meinen nicht, dass Jesus mit Absicht versucht, Probleme zu schaffen. Wir machen Probleme, weil wir Sünder sind. Und die Wahrheit, die Jesus uns gibt, das Evangelium, wird uns in einer Weise trennen. Es gibt einige, die diese Hoffnung verstehen, erkennen und glauben. Und sie jagen nach Jesus. Und wir können das gleiche Evangelium ausgeben, erklären. Und einige werden sagen, nein, danke, ich glaube nicht. Es gibt auch einige, die nicht nur Nein, danke sagen werden. Es gibt einige hier auf der Erde, die sogar gegen das Evangelium kämpfen werden. Aber hier ist vielleicht etwas, was wir lernen könnten von diesem Text. Lasst uns 2. Timotheus 1 aufschlagen. Sogar, wenn wir sehen, dass Jesus das Evangelium predigt und einige nicht glauben, dann sollen wir auch uns nicht schämen. Wenn wir diese große Hoffnung haben und wir für diese Hoffnung brennen, wenn wir über Jesus mit jedem Person oder mit jeder Person reden möchten und durch Zeit verstehen wir, dass nicht viele auch glauben, dann sollen wir nicht enttäuscht sein. Und wir sollen auch diese Enttäuschung uns nicht verhindern vom Dienst. In 2. Timotheus 1,8 hat Paulus auch geschrieben, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergängliche ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Wenn wir diese große Hoffnung haben der Errettung und wir diese Hoffnung weitergeben möchten, sollen wir auch hier verstehen von Markus 2 und wir werden mehr als viermal mehr. Wir werden auch sehen im Markus-Evangelium, wie Jesus immer wieder diese Auseinandersetzungen hat und gehabt hat mit den Schriftgelehrten und mit den religiösen Leitern. Es passiert, wenn Jesus Widerstand gehabt hat, wenn er Probleme gehabt hat, dann werden wir auch Probleme haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir einfach aufhören, das Evangelium weiterzugehen. Wir schämen uns nicht, sondern wir versuchen immer wieder zurück zum Jesus zu kommen. Und hier ist die zweite Einstellung, die uns hilft im Leben von diesem Text von Markus 2. Wir möchten streben nach abhängigem Glauben und von Jesus, nicht von Werken oder Umständen. Strebt nach abhängigem Glauben. Aber ich meine von Jesus nicht wundern. Es ist, wenn Jesus das Evangelium in einer vollkommenen Weise gepredigt hat und viele Menschen sind nicht zum Glauben gekommen, dann soll ich auch nicht enttäuscht sein, soll ich auch keine Freude, es soll nicht sein, dass ich meine Freude im Leben verliere, weil Menschen nicht zum Glauben kommen. Ich soll nicht denken, sogar wenn ich eine große Hoffnung habe und ich nach dieser Hoffnung strebe und ich denke, mein Leben ist meine Rettung, die Zukunft ist mein Leben und ich versuche, diese Einstellung auszuleben und verstehe, dass nicht viele mitkommen, dann soll ich nicht denken, ich zweifle jetzt im Glauben. Aber wenn unser Glauben abhängig von Jesus selbst ist, dann werden diese verschiedenen Umstände im Leben, Schwierigkeiten, Schwachheiten, Probleme, Anfechtungen im Leben, werden uns nicht weg von dieser Hoffnung bringen oder führen oder antreiben. Wir werden nah dran zu Jesus bleiben. Wir möchten nach diesem Ziel streben. Oder wie Paulus in Kolosser 2, 6 und 7 geschrieben hat, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm. Paulus hat nicht geschrieben, sogar wenn ich die Eckstein-Gemeinde liebe, Paulus hat nicht geschrieben hier, gewurzelt und aufgebaut in der Eckstein-Gemeinde. Er hat nicht hier geschrieben, sogar wenn ich meine Frau liebe, hat er hier nicht geschrieben, gewurzelt und aufgebaut in deiner Frau. Sogar wenn wir eine Liebe haben für Menschen rumherum, er hat nicht gesagt, gewurzelt und aufgebaut im Erfolg des Evangeliums. Er hat einfach gesagt, gewurzelt und aufgebaut in ihm, in Jesus, und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Auch in Kolosser 3, Verse 1 bis 4, wenn ihr nun Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Nicht wo unsere Schätze sind, nicht wo das Haus ist, nicht wo Erfolg ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben in einer Weise, aber ich lebe noch hier auf der Erde für eine Weile, 30 bis vielleicht 50 Jahre habe ich vor mir oder vielleicht 20 Minuten, das weiß ich nicht. Denn ihr seid gestorben in dieser Weise in Christus und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Und hier wieder ist diese Hoffnung, die wir haben, dass wir in Christus verborgen sind, dass wir eine Verbindung, eine Beziehung mit Jesus haben. Und in diesem Leben, wenn ich durch diese Schwierigkeiten laufen muss, dann werde ich auch sagen, ich möchte Jesus kennenlernen. Das haben wir oft hier betont. Und ich möchte, dass mein Glauben abhängig von Jesus ist. Nicht von Wundern. Ich möchte nicht, dass wir hier bei der Eckstein-Gemeinde denken, wir sollen beten. Sogar wenn wir gute Freunde haben, die uns versuchen zu helfen, ich möchte nicht, dass wir sagen, wenn wir unsere Pläne machen, wenn wir unsere Wünsche haben, wenn wir Gott wohlgefällig sind, dann wird Gott alle unsere Wünsche, Hoffnungen und Anliegen erfüllen. Die große Anliege, die wir haben, der größte Wunsch, den wir haben, ist Gott kennenzulernen, ist Jesus kennenzulernen. Und ich möchte, dass wir alle möchten, dass hier in der Eckstein-Gemeinde, dass wir durch Zeit so eine echte, gewurzelt Beziehung mit Jesus haben, dass jeden Tag wir, sogar wenn der Tag schwer ist, dass wir sagen, ja, Jesus ist mein Retter. Und ich glaube an ihn. Lasst uns Römer 6 aufschlagen, ganz kurz. Und dann haben wir noch ein paar Verse anzuschauen, bezüglich dieser tiefe Beziehung, diese Verbindung mit Jesus zu haben. in Römerbrief 6, Römer 6, Abvers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, den wir gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus, und hier können wir diese zwei Worte unterstreichen, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihm, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also, auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und als wir versuchen, für Jesus zu leben, dann werden wir immer daran arbeiten, diese Verbindung im Glauben mit ihm zu haben. Aber diese Schriftgelehrten, die sind nicht zu diesem Punkt gekommen. Und Jesus hat das gesehen. In Vers 8 hat er auch geschrieben oder gesagt, und Markus hat für uns aufgeschrieben, und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so sich dachten, und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünde vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Und natürlich, die Antwort zu dieser Frage ist, es ist schwerer zu sagen, die Sünde sind dir vergeben. Und Jesus in Vers 10 gibt uns den Grund dafür, warum er das gemacht hat. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. In dieser Weise sehen wir, dass dieser Gelähmte bekommen hat, was er gewünscht hat oder gehofft hat. Und die Männer auch, die ihn getragen haben. Sie haben nach das Heilen oder dem Heilen gesucht. Er ist geheiligt. Er hat bekommen, was er wünschte. Was er auch sehr schön ist. Aber Jesus in Vers 10 hat nicht gesagt, hier, ich habe das gemacht, damit alle in Kapernaum oder alle in Galiläa oder alle in Jerusalem und alle, die in der Welt sind, zu mir kommen, um geheiligt zu werden. Er hat hier gesagt, ich habe das gemacht. Ich habe gesagt, dass ihm vergeben ist und ich heile ihm auch, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünde zu vergeben. Und dann in Vers 12 lesen wir wieder ein Thema, das wir ein paar Mal in Markus sehen werden. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott preisen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und wir werden das Thema später auch behandeln. Aber hier im Text haben wir gesehen, nicht, dass wir nach Wundern streben möchten, aber dass wir nach Jesus streben möchten. Und wir diese zwei Einstellungen haben, dass unsere Rettung unsere große Hoffnung ist, dann treiben wir durch, dann ziehen wir durch. Und wenn wir versuchen, Jesus kennenzulernen und nicht einen Glauben zu haben, der abhängig ist von Sachen im Leben, dann werden wir fest und gewurzelt in ihm bleiben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort und dass wir auch hier sehen können, wenn wir im Kontext lesen, dass Jesus Vollmacht hat, Sünde zu vergeben. Aber Herr, wir verstehen auch, dass das Leben nicht einfach ist und manchmal versuchen wir einfach Schwierigkeiten oder Schwachheiten zu vermeiden, aber hilf uns auch zu verstehen, dass als du uns rettest, dass wir eine große Hoffnung haben und dass wir in dieser Hoffnung leben können. Amen.